Heute reden wir über das Leben von Martin Luther. Martin Luther wurde am 10. November 1483 geboren. Er verbrachte dann seine Kindheit in Mansfeld, Magdeburg und Eisenach. Und nach dieser Schulzeit ging er an die Universität in Erfurt 1501. 4 Jahre später hat er bereits seinen Magister. Und während diesem Studium ist er in einer Nacht in ein ganz schweres Gewitter geraten, wo er den Eindruck hatte, ich muss sterben. Und er hat dort der heiligen Anna versprochen, wenn ich das überlebe, werde ich Mönch. Er hat es überlebt und war konsequent. Er trat 1505 in das Kloster ein, und zwar in ein sehr strenges, das Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt. Und hier suchte er Gott ganz intensiv. Er hatte ein Riesenproblem, und zwar fühlte er sich schuldig vor dem heiligen Gott, und er hat gebetet, er hat gefastet, er hat gewacht, um diesen Frieden mit Gott und mit seiner Seele zu bekommen. Das hat alles nicht geholfen. Er hat dann aber in der Not angefangen, die Bibel zu lesen auf Lateinisch und die Schriften von Augustinus, dem Kirchenvater. 1508 wurde er als Dozent an die Universität Wittenberg, die wurde damals neu gegründet, gerufen als Lehrer, philosophische Vorlesungen. Und nachdem er den Doktortitel 1512 in Theologie hatte, wurde er mit einer Professur ausgestattet in Wittenberg, und er begann mit der Auslegung von der Bibel, und zwar mit den Psalmen, dann mit dem Römerbrief, später Galater und Hebräerbrief. Die Auslegung dauerte meistens 1 bis 2 Jahre von einem Buch. Können wir sehen, wie gründlich das war. Während der Auslegung des Römerbriefes, da ist der Durchbruch im Leben von Martin Luther geschehen. Und zwar mit diesem Wort aus dem Römerbrief, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther ist es damals wie Schuppen von den Augen gefallen, und wie Paulus in Damaskus dieses Erlebnis hatte und Jesus erkannt hat, so sah Luther plötzlich ganz klar, wie er Frieden mit Gott bekommt, und zwar durch das, was Jesus Christus für ihn getan hat, einfach, dass er daran glaubt, das annimmt im Glauben. Er schreibt dazu, da fing ich an zu begreifen, dass hier die Gerechtigkeit Gottes gemeint ist. Kraft derer, der Gerechte lebt, nachdem er sie von Gott geschenkt erhalten, nämlich aus Glauben angenommen, dass uns der barmherzige Gott gerecht erklärt wegen des Glaubens. Und dann schreibt er, da fühlte ich mich ganz neu geboren. Durchs geöffnete Tor unmittelbar ins Paradies eintreten. Da zeigte mir sofort die Heilige Schrift ein anderes Gesicht. Also es war alles verändert. Er musste nicht mehr gerecht werden vor Gott, durch seine Werke, durch seine Anstrengungen. Er war gerecht gesprochen durch das, was Jesus Christus für ihn getan hat. Er erkannte, dass Jesus die Mitte der Schrift ist, der Bibel ist. Und er spürte plötzlich auch, dass im Mittelpunkt einer christlichen Kirche, einer Gemeinde, die Verkündigung des Wortes Gottes stehen muss. Das war für ihn nicht selbstverständlich. In seiner Kirche wurde anderes praktiziert. Die Vorlesungen von Luther an der Universität waren von dem Moment an besucht von begeisternden Studenten, die Luther zugehört haben und angesteckt worden sind von seinem neuen Glauben. Die Kirche damals, so wie sie Luther erlebt und so wie er geprägt wurde, da stand einiges nicht zum Besten. Der Papst Leo, er brauchte Geld, um den Neubau des Petersdoms, den wir heute sehen, zu finanzieren. Und er hatte einen Ablass geschrieben. Das heißt, man konnte ihn kaufen und mit viel, viel Geld konnte man die Vergebung der Sünden bekommen. Und Luther hat sich veranlasst gesehen, diese falsche Lehre, diesen religiösen Missbrauch zur Rede zu stellen, zur Diskussion zu stellen. Und darum hat er am 31. Oktober 1517 die sogenannten Thesen, 95 Thesen, an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen. Die waren nicht deutsch, die waren lateinisch. Sie waren für die Theologen bestimmt, zur Diskussion. Das hat einen riesen Aufschrei bewirkt und es wurde zum Auslöser der Reformation. Das wollte Luther damals noch nicht. Im Oktober 1518 kam es zu einem Verhör. Er wurde vorgeladen vom päpstlichen Abgesandten Kardinal Cajetan in Augsburg, einem Gebäude, das heute noch steht dort oder wieder aufgebaut wurde. Nachdem Luther angeklagt wurde und ihm nahegelegt worden ist, zu widerrufen, hat er gesagt, nein, das kann ich nicht. Und das Verhör wurde abgebrochen. Im Sommer 1519 fand in Leipzig dann ein weiteres Streitgespräch statt zwischen den Theologen Luther und Eck. Und in diesem Streitgespräch hat Luther noch mehr zugeschlagen. Er hat die Heilsnotwendigkeit des päpstlichen Primats und die Irrtumslosigkeit der Konzilien angefochten. Und das war natürlich, das waren die Grundsäulen der Kirche, die Autorität des Papstes. Und damit geriet Luther Schritt für Schritt in einen Gegensatz zur katholischen Kirche und darum drohte ihm der Papst anschließend mit der Exkommunikation. Und die Bannbulle, wo das drin stand und Luther bekommen hat, die hat Luther verbrannt. Und das war klar, es führte dann zur Exkommunikation 1521, zum Bruch mit der katholischen Kirche. Luther schrieb einige wesentliche Schriften, ich möchte sie nur kurz erwähnen, und zwar im Jahr 1520, das sind die Hauptschriften, die die Reformation ausgelöst haben. An den christlichen Adel deutscher Nation, da hat er die Adeligen, also die Regierenden, aufgefordert, sich mit ihm einzusetzen, das alles, was nicht mit der Bibel vereinbar ist, abzuschaffen. Babylonische Gefangenschaft der Kirche. In dieser Schrift hat er alles, was er nicht von der Bibel her begründen konnte, die ganzen Sakramentalslehre, hat er verurteilt und hat gesagt, es gibt nur zwei Sakramente, die Taufe und das Abendmahl, nach der Bibel. Und dann von der Freiheit des Christenmenschen, da hat er einfach den christlichen Glauben dargelegt aufgrund der Heiligen Schrift. Und vor allem kam dort ganz klar heraus, wir werden gerettet durch Glauben, nicht durch Werke. Und wenn wir gerettet sind, dann tun wir gute Werke, aber nicht, um gerettet zu werden. Das war eine völlige Umkehrung zu dem, was sie vorher gelehrt hatten. In diesen Schriften kommt auch die sogenannte zweireiche Lehre zum Zug, wo Luther einerseits betont hat, es gibt zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich von dieser Welt. Das Reich Gottes ist der Ort der Kirche, wo Menschen angeleitet werden, nach den Worten der Bibel zu leben. Jesus Christus und sein Wort im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite das weltliche Reich, die Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist, die für Ruhe und Ordnung zu sorgen hat und dass das Böse bestraft wird, das Gute belohnt. Die Bürger sollen sich dieser Obrigkeit unterordnen und die Gesetze auch befolgen. Beide Reiche gehören nicht zusammen, aber sie dienen einander. Das geistliche Reich führt dazu, also das Reich Gottes, dass die Christen aus der Botschaft, aus der Bibel heraus leben und etwas von dem zeigen, was Jesus gemeint hat im Alltag. Und die Obrigkeit sorgt dafür, dass die Kirche das Wort Gottes verkündigen kann im Frieden. Was Luther ganz wichtig war, die, die Obrigkeit soll nicht sagen, was in der Kirche geglaubt werden soll. Im März 1521 wurde Luther auf den Reichstag in Worms eingeladen, also gefordert. Er wurde dort zweimal verhört und als er aufgefordert wurde, seine Schriften zu widerrufen, da sagte er, widerrufen kann ich nichts und will ich nichts, weil wider das Gewissen zu handeln nicht sicher noch lauter ist. Also das kann ich nicht. Ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Einige Wochen später wurde die Reichsacht ausgesprochen über Luther. Genau, vom Kaiser Karl. Das heißt, Luther war jetzt quasi vogelfrei. Jeder konnte sein Leben antasten. Und wenn nicht Kurfürst Friedrich der Weise da gewesen wäre, dann hätte Luther das nicht mehr überlebt. Aber Friedrich der Weise hat Luther entführen lassen auf die Wartburg und dort übersetzte Luther das Neue Testament. Es erschien 1522. Und dieses Neue Testament erlebte innerhalb 10 Jahren 85 Auflagen. Es kam nämlich damals die Erfindung des Buchdrucks dazu. Und das hat diese unglaubliche Vervielfältigung erst möglich gemacht. In ganz Europa wurde das Neue Testament in Deutsch gelesen. Und so hat die Reformation da eigentlich der Durchbruch angefangen. 1521 kam es wieder zu einem Tabubruch. Luther als Mönch heiratete eine Nonne, Katharina von Bora. Ihm war es ein Anliegen zu zeigen, dass auch ein Priester verheiratet sein darf und er wollte auch mit seiner Familie, mit seiner Ehe, mit seiner Familie zeigen, wie man als Christ, auch als Priester in der Ehe lebt. Ihnen wurden 5 Kinder geschenkt. Und im Reichstag in Speyer wurde dann beschlossen, dass bis zu dem Konzil, bis zum nächsten Konzil, jeder Fürst selber bestimmen darf, jedes Land, jede Stadt selber bestimmen darf, wie es glauben will. Es soll einfach dem Kaiser keine Probleme machen, so wie man es vor Gott und dem Kaiser verantworten kann. Und das hat dazu geführt, dass in vielen Städten und Ländern in Deutschland deutsche evangelische Kirchen gegründet wurden, also nicht neu gebaut. Die katholischen Kirchen wurden dann einfach in eine evangelische verwandelt. 1526 kam auch die Liturgie dazu in deutscher Sprache. Bis dahin war es immer lateinisch. Und jetzt verstand das Volk jedes Wort im Gottesdienst. 1526 kam es auch zu dem berühmten Gespräch zwischen Luther und Zwingli, in 14 Tagen Zwingli. Sie waren sich ja fast in allem einig, nur nicht in der Frage des Abendmahls. 1530, 1529 schrieb Luther, genau, unter anderem den kleinen Katechismus, nicht nur diesen. Das waren Glaubenslehren. Und was neu war, Luther sagte, jeder muss den Glauben verstehen können. Und jeder muss sich damit auseinandersetzen können. Er hat den Katechismus nicht nur den Priestern geweiht, sondern auch den Familienvätern. Das heißt, zu Hause sollte über den Glauben gesprochen werden. Das war neu. Für uns ist das so selbstverständlich. Das gab es damals so nicht. 1530 verfasste Philipp Melanchthon die Confessio Augustana. Das ist ein religiöses, evangelisches Bekenntnis, das bis heute maßgebend ist für die Kirche. 1534 hat dann Luther noch die gesamte Bibel veröffentlicht, die er übersetzt hat ins Deutsche. Jetzt noch ein paar Dinge zu eher einer dunklen Seite im Leben von Luther, da möchte ich nicht viel dazu sagen. Im Bauernaufstand hat er eine ganz schwierige Rolle eingenommen, war auch nicht einfach. Dann hat er sich gegen die Täufer gewandt. Da waren einige extreme Elemente aufgetaucht. Und da hat er an manchen Stellen auch übers Ziel hinausgeschossen. Und was auch sehr traurig ist, ist, dass er sich im Alter auch gegen die Juden gewandt hat. Ja, der Religionsfrieden genau in der Reichstag in Augsburg, der wurde ausgerufen, übrigens, das ist eine moderne Foto, dieses Gebäude gibt es wieder. Man kann dort viel Geschichte nacherleben. Dieser Frieden war ganz wichtig für Deutschland, weil in diesem Frieden wurde klar gemacht, jede Religion, oder evangelisch und katholisch, ist gleich bedeutend. Und das war dann definitiv, damit war auch der öffentlich-rechtliche Schutz gegeben für beide Kirchen. Am 18. Februar starb Luther an seinem Geburtsort in Eisleben. Er wurde dann in Wittenberg beigesetzt. Luther war eine überragende Persönlichkeit, die sich von Gott in besonderer Weise brauchen ließ, die Gott bahnbrechend gebraucht hat für die Reformation in weiten Teilen Deutschlands und später auch in ganz Europa. Martin Luther war ernüchtert über den Zustand, Bildungszustand des Volkes. Viele konnten auch nicht lesen. Und darum hat er den kleinen und den großen Katechismus geschrieben, damit alle einmal hören konnten, um was geht es eigentlich im Glauben? Martin Luthers besondere Gabe war, dass er, es heißt wörtlich, den Leuten aufs Maul schaute. Also wie reden die? Und wie verstehen sie? Und aus dieser Motivation heraus hat er auch die Bibel übersetzt, dass die Leute die Bibel lesen können, den kleinen Katechismus, dass die Leute verstehen können, um was geht es im Glauben? Er wollte Kindern und Erwachsenen möglich machen, sich ihre eigene Meinung zu bilden, selber die Bibel zu lesen. Nicht nur die Priester sollten über den Glauben reden, sondern eben auch Väter und Mütter. Und viele haben ja dann befürchtet, dass Luther nach dem Auftreten in Worms als Ketzer verurteilt wird wie Johannes Huss. Aber eben, er wurde gerettet durch eine heimliche Entführung von seinem Schirmherr in die Wartburg. Und dort hat er eine nicht einfache Zeit erlebt. Luther fand seinen Hausarrest auf der Wartburg total frustrierend, hatte mit Schlaflosigkeit und anderen psychischen Problemen zu kämpfen. Und dennoch nutzte er die Zeit aus. Er hat viele Briefe geschrieben und theologische Papiere und eben das Beste, das Neue Testament. Die Basis für die Reformation. Plötzlich las und hörte das einfache Volk die Bibel. Vorher nur lateinisch. Gottes Wort in einer Sprache, die es verstand. Und das führte zu einem generellen Umbruch in der Gesellschaft. Luthers Testament wurde ja hundertfach aufgelegt. Es wurde zur Grundlage für das Hochdeutsche, die Standardsprache im heutigen Deutschland. Und diese Welle, die ausgelöst wurde, diese Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung, das waren alles Akzente, die dort ihren Anfang genommen haben, von der biblischen Botschaft. Für die englisch sprechende Welt, ich möchte auf ihn noch zu reden kommen, William Tyndale, der hat den Stab von Luther übernommen nach England. Und zwar wurden die Bücher, die Luther geschrieben hat, nach England geschmuggelt, nach Cambridge. Und dort haben es die Studenten und teils Lehrer im Geheimen gelesen. Und so wurde Cambridge zum Tor der Reformation in England. Ich habe schon erwähnt, damals herrschte Hochkonjunktur in der Kirche mit Konkubinat und Prostitution. Die meisten Kleriker haben sich nicht an das Keuschheitsgebot gehalten, sondern haben im Verborgenen ihre Prostituierten oder Frauen und Kinder gehabt. Es gab auch viele Berichte über Simonie, also Kauf Verkauf von kirchlichen Ämtern, der Erzbischof Albrecht von Brandenburg, hat seine Besitztümer gekauft, also seine Ehre, seinen Titel gekauft beim Papst. Andere Bischöfe haben ihre Priester erpresst, damit sie Geld brachten oder eben diese Ablassbriefe, von denen wir gehört haben, oder der Papst Alexander hat Kardinal Orsini festnehmen lassen, bald darauf ist er gestorben und der Papst war der Erbe seiner Besitztümer. Und das war damals, wurde immer bekannter im Volk und da sind die Studenten aufgestanden, haben gesagt, wir brauchen die Reform von Luther. Verschiedene Faktoren überzeugten auch Tyndale davon, dass das größte Problem das Analphabetentum und die Unkenntnis der Bibel ist. Weil die Priester haben das Wort Gottes so verdreht, wie sie es brauchten. Ein Priester hat zum Beispiel zu Tyndale gesagt, wir können eher auf Gottes Gesetz verzichten als auf das des Papstes. Und Tyndale sagte dann diesem Priester, wenn Gott mich noch ein paar Jahre am Leben lässt, dann will ich dafür sorgen, dass ein Knabe am Pflug mehr Schriftkenntnis hat als du. Tyndale hat dann den Londoner Bischof um Erlaubnis gebeten, die Bibel ins Englische zu übersetzen. Es wurde ihm nicht erlaubt. Tyndale kam schließlich zur Überzeugung, dass ihm niemand in England erlauben würde, das einzig Notwendige zu tun, das wirklich eine Erneuerung in die Kirche und in das Land England bringen konnte, nämlich die Bibel ins Englische zu übersetzen. Und für diesen Auftrag, seinem Volk das Wort Gottes zu schenken, setzte er sein Leben aufs Spiel. Er hat dann den Kontinent verlassen, weil er gewusst hat, da kann ich es nicht. Er ist nach Deutschland, ins Land der Reformatoren und hat dort mit einigen Helfern heimlich dieses Werk vollbracht, die Bibel ins Englische zu übersetzen und der englischen Sprache und Kultur dieses grundlegende Buch zu schenken. Und er hat versucht, im Neuen Testament die biblische Lehre so klar wie möglich verständlich zu machen in der Übersetzung, dass eben genau das, was Luther auch so ein Anliegen war, dass klar wurde, wie ein Mensch gerettet wird, dass klar wurde, wer Autorität und wie er Autorität empfängt, das Priestertum aller Gläubigen. Und dieses demokratische Verständnis, dass Tyndales, das natürlich in diesem Neuen Testament zum Ausdruck kam, das erwies sich nicht nur als Bedrohung für die Kirche, sondern für die ganze Monarchie in England. Und darum erwachte plötzlich das Interesse des Königs an dieser Bibelübersetzung. Er merkte, da ist Gefahr. Tyndale wurde gefangen genommen und verhört und verurteilt. Und sein Märtyrium markiert das Ende der mittelalterlichen Welt, die Wende in die moderne Zeit. Am Morgen des 6. Oktober 1536 verurteilte ihn der Staatsanwalt mit den Worten William Tyndale, Erzketzer. Und als Beweis seiner Schuld wird dem Bischof, der den Vorsitz hatte von diesem Gericht, das Neue Testament überreicht, dass er ein Erzketzer ist. Und dann wird Tyndale zum Kreuz geführt, zum Scheiterhaufen. Man erlaubt dem Gefangenen ein letztes Gebet und er wird noch einmal aufgerufen zu widerrufen. Man entzieht ihm auch die Eucharistie. Und dann kommt es, kurz bevor er gekreuzigt wird, schreit Tyndale das letzte Gebet. Herr, öffne dem König von England die Augen. Öffne dem König von England die Augen. Und währenddem, dass Tyndale brennt, wirft der Bischof das Neue Testament in die Flammen hinein. Und er ahnt nicht, dass dieses Gebet von Tyndale bald erhört wird. Nicht lange nach Tyndales Hinrichtung gingen dem König von England tatsächlich die Augen auf. Und jetzt unterstützte er dieses Neue Testament, diese Bibelübersetzung. Und sie wurde zum Maßstab für die Kirchen von England und darüber hinaus in der ganzen Welt. Ihre Autorität, die Worte von Tyndale, überstiegen die Autorität des Papstes. Das war unglaublich. Tyndales Aussagen prägten die Sprache Shakespeares. Sie entflammten die Revolution in England und Amerika, führten Völker zur Demokratie und ebneten den Weg in eine neue Zivilgesellschaft. Und zwar in der das Recht höher geachtet wurde als die Macht. Und wenn wir nochmal zu Luther zurückgehen, genau das hat ja Luther auch ausgelöst in Europa, im deutschsprachigen Europa. Ihm wurde das Märtyrium erspart, aber die damalige Welt wurde in den Grundfesten erschüttert. Das Volk wurde durch die Übersetzung der Bibel mündig und lernte eigenverantwortlich zu glauben. Das, was für uns so selbstverständlich ist. Um 1800 wirkte William Carey als Sprachforscher, Unternehmer, also von England her, und Missionar in Indien. Und er verfasste damals Grammatiken, Lehr- und Wörterbücher für Bengali, also die Hauptsprache. Carey erlernte als Autodidakt etwa 40 Sprachen. Und in all diesen Sprachen übersetzte er Bibel und Bibelteile. In 6 Sprachen, indischen Sprachen, übersetzte er die ganze Bibel. Das ist unglaublich. Und sein Modell, er hat auch Schulen gemacht, weil er gewusst hat, Analphabetentum ist das Schlimmste. Schulen gemacht und das wurde zum Maßstab, zum Modell für das ganze Schulwesen in Indien. Jetzt komme ich noch auf dieses Buch zu sprechen von Vishal Mangalwadi. Vishal Mangalwadi, der Autor des Buches, das Buch der Mitte, schreibt von seinem Heimatland in Indien. Wie einst Europa befähigt die Bibel auch unser Volk, ein eigenes Nationalbewusstsein heranzubilden. Unsere Staatsoberhäupter wie Gandhi und Nero stellten sich zwar an die Spitze dieses Nationalismus, aber ohne den biblischen Nationalgedanken hätten sie gar kein Volk führen können. Dieser Gedanke wurde uns erst durch eine sprachliche Revolution zugänglich gemacht. Und die ging von der Übersetzung der Bibel aus, sowie von der englischen Literatur, die uns in christlichen Missionsschulen nahegebracht wurden. Also die Revolution in Indien wurde auch wieder von diesem Prozess angestoßen. Heute noch übersetzen Wycliffe-Missionare auf der ganzen Welt Sprachen, die noch nicht erforscht sind. Und was dann geschieht, habe ich selbst miterlebt in Ghana. Oder ich habe jetzt diese Woche gelesen von der Bibelgesellschaft, Festo Juva, genau, lebt in Tansania, im Dorf Gama. Er hat ein neues Testament bekommen. Und dann sagt er, ich habe das Neue Testament immer dabei, wenn ich nach der Rinderherde meines Vaters sehe, damit ich es dort lesen kann. Er sagt, das Wort Gottes in meiner Muttersprache hat mein Leben verändert. Ich habe aufgehört zu rauchen, Alkohol zu trinken und habe auch andere schlechte Gewohnheiten, die früher zu meinem Leben gehört haben, aufgegeben. Was wir heute in diesem Gottesdienst heute Morgen erleben, hat zutiefst mit dem zu tun, was ich eben versuchte klarzulegen. Yannick, er muss nicht Lateinisch lernen. Er kann die Bibel lesen in mehreren Sprachen. Das ist ein Geschenk für uns heute selbstverständlich. Damals unvorstellbar, Johannes Huss, Wycliffe, Tyndale, die sind auf dem Scheiterhaufen gelandet, aus diesem Grund. Movida, die sind unterwegs, weil Menschen das Wort Gottes in die Hand bekommen haben, gelehrt wurden und jetzt angesteckt sind mit ihrem Glauben und eben Priester geworden sind, die das Wort Gottes weitergeben. Die Bibel, die Gemeinde Jesu, Jesus, der sie erlöst und befreit und bevollmächtigt hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und nicht nur eine Kraft Gottes, die selig macht, sondern die ganze Völker verändert. Der Sklavendienst wurde abgeschafft in Amerika. Man könnte jetzt so vieles nennen, was sich verändert hat durch diesen Dammbruch des Wortes Gottes in das Herzen des einfachen Volkes. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich hoffe eines heute Morgen, dass euch die Liebe zur Bibel wieder neu geschenkt wird, wenn sie verloren gegangen ist. Dass ihr keinen Tag vergehen lässt, wo ihr nicht das Wort Gottes in die Hände nehmt und lest. Es ist unendlich kostbar. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass Paulus geschrieben hat, weil wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben. Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz, trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und Herr, ich danke dir, dass Wycliffe, Tyndale, Johannes Hus, Martin Luther und wie sie alle heißen, auch einen Ehrenplatz bekommen werden für das, was du durch sie wirken konntest. Und Herr, ich danke dir, dass du heute dran bist, in unserem Leben zu wirken, uns zu gebrauchen und zu senden mit dem Besten, was es gibt, mit deinem lebendigen Wort Gottes. Wir preisen dich dafür. Amen.